Herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde KSS. Die Leute, die mich kennen, das ist bei allen so, wenn man sich näher kennt, dann kennt man auch die Schattenseiten und Mankos eines jeden Individuums. Und ein Manko von mir ist, die mich kennen, dass ich mir Namen ganz schlecht merken kann. Also irgendwas ist da in meinem Gehirn falsch am Laufen, dass die Synapsen anscheinend nicht richtig funktionieren, wenn es um Namen geht. Aber ich freue mich heute, weil es drei Täuflinge sind und euren Namen kann ich mir gerade noch so merken. Also Ina, Michelle und Simon, ich freue mich sehr für euch. Ich musste dabei auch, so wie Johann, an meine eigene Taufe denken. Schön, dass ihr das gemacht habt. Ja, liebe Gäste, auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der aus Liebe zu den Täuflingen gekommen ist, obwohl er ein anderes Taufverständnis hat oder vielleicht eine andere Meinung über das Leben mit Gott. Aber es ist schön, dass ihr gekommen seid. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ja, und liebe Anwesenden im Allgemeinen, heute wurde wieder aufs Neue von Menschen bekannt, dass Jesus Christus alles getan hat, was für unsere Errettung als Menschen nötig ist. Jesus Christus ist gestorben und er ist wieder auferstanden und hat den Menschen, die das bekennen und in ihrem Herzen glauben, die Möglichkeit gegeben, wieder in Beziehung mit ihm zu treten. Die Taufe ist nicht für unser Heil verantwortlich, so wie wir es auch heute Morgen schon gehört haben, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Aber die Taufe ist auf der anderen Seite nicht nur irgend so ein Symbol, das wir so beiseite schieben können, sondern es ist ein Gebot des Herrn. Und er möchte, dass wir öffentlich bekennen, dass wir zu ihm gehören. So wie wir das heute Morgen auch gehört haben mit diesem Beispiel der Verlobten, die in der Trauung öffentlich bekennen, dass sie zusammengehören. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, dass es hier ein ähnlicher Gedanke ist, was die Taufe angeht. Öffentlich zu bekennen, und das habt ihr heute getan, Michelle, Ina und Simon, öffentlich zu bekennen, das, was da in eurem Herzen geschehen ist. Und ich glaube, ihr könnt heute bekennen, auch mit euren Lippen, dass ihr Jesus liebt. Und darüber freue ich mich und diese Liebe mit euch zu Jesus, die teile ich und deswegen kann ich ganz gut nachvollziehen, wie es euch gerade geht. Ja, am See heute Morgen haben wir gehört, wie Paulus im Römerbrief in Kapitel 6 in den ersten Versen, so bis Vers 10, darüber redet, was die Taufe bildlich darstellt. Und wir haben gehört, dass die Taufe die Bedeutung des Todes, des Begrabenswerdens und der Auferweckung bildlich darstellt, so wie sie Jesus damals vollzogen hat. Ein Täufling darf sich mit Christus in diesen Dingen identifizieren und bekennt, dass er seinem alten Leben gestorben ist, dass er begraben worden ist und dass er zu einem neuen Leben auferweckt wird. Und das wird in dieser Taufe bekannt. Wir haben heute Morgen darüber oder davon gelesen und davon gehört, wie Paulus das in diesen ersten Versen im sechsten Kapitel des Römerbriefes so deutlich darstellt. Und wie immer bei den Paulus-Aussagen und auch in seinen Briefen wird hier wieder eines deutlich, wenn wir jetzt weiterlesen. Es geht darum, dass das, was in unserem Leben geschehen ist und das, was unsere Identität jetzt ausmacht, dass das jetzt in die Praxis kommt, in die Praxis übergeht und sich in unserem persönlichen Alltag und Leben zeigt. Liebe Ina, liebe Michelle und lieber Simon, ihr steht jetzt auch vor einer Verantwortung vor dem Herrn. Und das Thema, das ich heute mit euch so ein bisschen besprechen möchte, habe ich mit der Aussage überschrieben, ein getauftes Leben zu leben. Das, was ihr heute öffentlich in der Taufe bekannt habt, das soll sich nun in eurem Leben fortsetzen. Und nicht nur ihr als Täuflinge, sondern wir alle als Christen sind herausgefordert, dieses getaufte Leben zu leben. Ein Leben gemäß unserer Identität, die wir vor Christus, in Christus haben. Und deswegen möchte ich mit uns heute gemeinsam die Verse 11 bis 14 lesen, im sechsten Kapitel des Römerbriefes, wo es jetzt genau um dieses praktische Ausleben geht, ein getauftes Leben zu leben. Ich möchte es vorlesen, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, weil ich glaube, dass sie sehr deutlich spricht und deshalb lese ich jetzt die Verse 11 bis 14 aus dieser Übersetzung. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Vers 14. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade Gottes. Ich möchte auf Grundlage dieses Textes kurz und bündig über drei Punkte mit euch nachdenken. Der erste Punkt ist die Tatsache unserer Identität, über die wir schon einmal kurz nachgedacht haben. Paulus verweist hier darauf, dass so wie Christus ein für alle Mal am Kreuz der Sünde gestorben ist und nach der Auferstehung Gott lebt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir es als seine Nachfolger in gleicher Weise tun dürfen. Wir sollen in unserem Leben wissen und auch daran glauben, dass wir der Sünde gestorben sind und in unserem praktischen Leben zeigen, dass wir auf Versuchungen in unserem Leben wie Tote reagieren. Was tut ein Toter? Er tut gar nichts. Er liegt regungslos da. Keine Aktivität ist in diesem Bereich zu verzeichnen. Und wenn Versuchungen in unserem Leben da sind, wenn Dinge kommen von außen heran oder in unserem Denken, dann sollen wir an diese Tatsache glauben, dass wir dieser Sünde gestorben sind und uns dies auch praktisch im Leben umsetzen können. Als Toter auf diese Versuchung zu reagieren. Die Sünde, das was zielverfehlend in unserem Leben ist, sollte bildlich gesprochen am Kreuz genagelt bleiben. Unser Leben soll nun nicht mehr von dieser Begierde, von diesem Zielverfehlenden bestimmt werden, sondern von Christus und seinem Willen. Unser Lebensfokus sollte Christus sein. Und ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Geschichte gelesen von einem jungen Mann, der hieß Sebastian. Und Sebastian hatte ein ganz großes Problem, oder manch einer würde sagen, so groß war das Problem gar nicht. Ihr Jugendlichen oder Kinder, ihr könnt das vielleicht sehr gut verstehen. Er hatte ein Problem mit seinem Essverhalten, und zwar ging es um Süßigkeiten. Sebastian hatte das Problem, dass Süßigkeiten der ständige Begleiter von ihm waren. Er saß jeden Abend vor dem Fernseher und stopfte sich eine Packung nach der anderen Süßigkeiten in den Mund. Ob es in der Schule war, in seinem Alltag, in seiner Freizeit, Süßigkeiten waren immer da und mussten da sein. Und eines Tages, nach Schulschluss, traf er auf einen Freund und dieser Freund lud ihn dann zu dem Leichtathletikverein ein. Er machte ihm das Angebot, einfach mal mitzukommen und dieses Training dort zu besuchen, im Leichtathletikverein. Der Sebastian war anfänglich sehr skeptisch, aber doch sagte er seinem Freund zu und besuchte dann das Training in diesem Leichtathletikverein. Und interessant ist, dass das ist eine längere Geschichte, aber dass das der Startschuss für diesen Sebastian war, eine gewaltige Veränderung in seinem Leben zu erleben. Er wurde in den folgenden Jahren einer der erfolgreichsten Leichtathleten und gewann diesen Sport lieb. Und als er dann mal auf einem Wettkampf, auf einer Meisterschaft, in einem Interview war und gefragt worden ist, was dieser Sport denn für praktische Auswirkungen für sein Leben hätte, lächelte er den Interviewer an und sagte, als er an seine Süßigkeiten dachte, ich bin diesen Süßigkeiten gestorben. Das Leben als Sportler hatte Konsequenzen für sein Leben. Für das praktische Ausleben dieser Identität als Sportler hatte es Konsequenzen für sein Leben. Und er sagt mit einem lächelnden Gesicht, ich bin diesen Süßigkeiten gestorben. Einen ähnlichen Gedanken finden wir hier von Paulus und wir als Christen und ihr, Ina, Michelle und Simon, ihr habt es heute öffentlich in der Taufe bekannt, ihr seid eurem alten Leben gestorben und habt nun ein neues Leben in Christus. Und wir werden herausgefordert, dieses Leben in Anspruch zu nehmen und es in unsere Praxis umzusetzen. Und wir dürfen in dieser neuen Identität Versuchungen und Sünde auf ähnliche Weise begegnen. Ich bin ihnen gestorben, weil ich nun in Christus bin. Ich bin diesen Süßigkeiten gestorben, sagt Sebastian, weil ich nun Sportler bin. Ein ähnlicher Gedanke, den wir hier als Veranschaulichung benutzen können. Sie bestimmen nicht mehr unser Leben. Diese Sünde, diese Versuchungen, sie kommen und gehen in unserem Leben. Jeder von uns muss bekennen, dass wir Fehler haben. Dass manchmal Sünde da ist, die wir gar nicht tun wollen, aber doch manchmal da ist. Es klebt immer noch etwas an uns in unserem Leben, was uns immer wieder dahin ziehen möchte. Aber der Unterschied ist, liebe Ina, Michelle und Simon, diese Sünde, diese Versuchungen, sie kommen und sie gehen in eurem Leben, aber eines darf bleiben, eure Identität in Christus. Und Christus soll in eurem Leben regieren und diese Identität soll euer Leben bestimmen. Und ich freue mich für euch, dass ihr das erleben dürft, weil es herrlich ist. Das war der erste Punkt, den ich kurz anschneiden wollte. Der zweite ist, den habe ich überschrieben, der Entscheidungskampf. Wenn wir jetzt hier weiterlesen, dann lesen wir in Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung, das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, aus Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Es geht hier um einen Entscheidungskampf. Ihr seid euch dessen bewusst und ich hoffe, die meisten von uns Christen heute auch, dass Christus uns ein neues Leben gegeben hat, dass er uns liebt und sich für uns hingegeben hat und dass wir jetzt in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Und er möchte in dieser Verantwortung, in der wir vor ihm stehen, möchte er uns jetzt gebrauchen, um unser Leben zu benutzen, um auf ihn hinzuweisen und seinen Willen zu tun. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn wir an unseren Alltag denken und an unsere Praxis im Leben. Selbst ein Paulus spricht davon, wenn wir jetzt ein Kapitel weiterlesen würden, in Kapitel 7, Vers 18 davon, so wie ich es gerade schon sagte, dass manchmal Dinge da sind, die er gar nicht tun will, aber trotzdem tut, weil sein Fleisch ihn dazu verleitet. Und dann auf der anderen Seite Dinge da sind, die er tun möchte, das Gute tun möchte und sie manchmal doch nicht tut. Es zeigt sich hier ein Spannungskampf zwischen unserer alten Natur, die immer noch irgendwie an uns klebt, der wir aber gestorben sind, und dieser neuen Natur in Christus, die uns motivieren möchte, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Also es ist manchmal gar nicht so einfach, aber Paulus möchte uns hier ermutigen und uns herausfordern, diese Entscheidung zu treffen. Sich Gott zur Verfügung zu stellen für sein Werk und für sein Ziel, das er mit unserem Leben verfolgen möchte. Und ich möchte euch ermutigen, Michelle, Ina und Simon, dass ihr euch Christus jeden Tag neu zur Verfügung stellt. Auch wenn es manchmal nicht leicht ist, auch wenn ihr manchmal Sachen erleben werdet, die euch vielleicht zurückbringen oder zurückschlagen werden. Vielleicht in manchen Bereichen es Jahre dauern wird, bis ihr Veränderungen erlebt, aber dass ihr jeden Tag neu diese Entscheidung trefft. Ich gehöre zu Jesus und ich möchte ihm dienen. Und liebe Anwesenden, liebe Gäste, ich darf heute hier stehen, auch als jemand, der das bekennen darf. Es macht Sinn, mit Christus zu leben. Wenn wir als Menschen begreifen, wer Jesus Christus ist, dass er Schöpfer dieser Welt ist, dass er alles für die Menschheit gegeben hat, die ihm den Rücken zugekehrt hat und andere Wege gegangen ist und alles für uns am Kreuz getan hat und uns liebt und uns für wertvoll erachtet, dann macht es Sinn, sich diesem Jesus Christus zuzuwenden und ein Leben mit ihm zu leben. Die Täuflinge dürfen das bekennen und ich darf es heute auch und viele andere auch, die das erleben. Ein Leben mit Christus macht Sinn. Das ist ganz praktisch. Manchmal scheint es uns so wahrscheinlich, wir lesen das Wort Gottes und manchmal scheinen uns so gewisse Dinge ein bisschen fremd zu sein. Aber ich möchte es mal so ganz praktisch formulieren, was dieses Leben in dieser Zuverfügung stellen gegenüber Gott eigentlich bedeutet. Wisst ihr, das ist eigentlich ganz einfach, eigentlich. Du stehst morgens auf oder am Abend vor dem Schlafengehen oder wann auch immer und du liest dieses Wort hier. Und du bekennst in deinem Leben, dass das hier nicht irgendwelche Geschichten sind, sondern dass es die Wahrheit ist. Das ist das Wort Gottes, das uns in alle Wahrheit führt, durch seinen Geist. Und du bekennst das und du fängst an zu lesen in diesem Bewusstsein, dass das hier nicht irgendwelche Worte sind, sondern dass hier der Wille Gottes offenbart wird. Und dann fängst du an zu lesen, was ein Paulus spricht, was ein Jesus spricht. In diesem Bewusstsein, das ist mein Meister. Das ist die Wahrheit. Und du sagst, und so möchte ich dieses Leben überschreiben, du sagst, ich gehöre dir, Jesus, ich möchte dir dienen und das, was du mir sagst, das möchte ich tun. Und dann fängst du an zu lesen und es spricht in dein Leben und du sagst, ja, wie ein Kind zu seinem Vater, ja, Papa, das, was du mir sagst, das möchte ich tun. Ganz einfach eigentlich, aber doch manchmal so schwer. Das könnte praktisch dieses sich zur Verfügung stellen bedeuten. Wir könnten jetzt noch viele andere Beispiele nennen, auf die ich jetzt verzichten möchte. Aber das ganz praktisch auszuleben, ich glaube, das bringt Freude und Segen in einem Christenleben. Sich diesem Wort unterzuordnen, bereit zu sein, sich korrigieren zu lassen, zu sagen, ja, Jesus, ich gehöre dir und das, was du mir mit auf den Weg gibst, das will ich tun, weil es gut ist und weil es Sinn macht. Und der letzte Punkt, den ich ganz kurz anschneiden möchte, ist unter Gnade. Wenn wir weiterlesen, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade, heißt es hier. Es gibt ein Problem mit diesem Gesetz. Das Gesetz ist da und es existiert. Und das Gesetz fordert etwas von dir und es zeigt dir, was du zu tun hast und was nicht. Du darfst das und dies nicht und jenes nicht und das nicht. Und das Gesetz ist da und existiert. Es gibt aber ein Problem bei diesem Gesetz. Es fordert etwas von dir, aber es gibt dir nicht die Kraft und die Fähigkeit, diesen Forderungen gerecht zu werden. Und dann lesen wir in Römer Kapitel 3, Vers 20, dass dieses Gesetz letztendlich den Menschen dazu bewegt, zu erkennen, dass er ein Sünder vor Gott ist, zielverfehlend lebt und nicht imstande ist, dieses Gesetz Gottes einzuhalten, ohne Christus. Der Mensch ist nicht imstande, dieses Gesetz einzuhalten. So ganz nach dieser Redewendung, die wir vielleicht kennen, so verbotene Früchte scheinen süßer als die anderen zu sein. Gerade wenn uns etwas verboten wird, lockt es uns irgendwie dahin, dieses Verbotene zu tun. Und wenn wir es tun, dann offenbart es unsere Schuld. Dann offenbart es, dass da irgendetwas in uns steckt, was uns immer wieder dazu bringen möchte, gerade dieses Verbotene zu tun. Und das Gesetz, wovon hier die Rede ist, das ist dafür verantwortlich zu erkennen, dass wir es nicht schaffen, Gottes Forderungen gerecht zu werden. Und hier geht Paulus jetzt dahin und sagt aber, dass ihr, zu wen redet er, die gläubig geworden sind, die Gläubigen in Christus, dass ihr nicht mehr unter diesem Gesetz steht, sondern dass Christus stellvertretend für euch dieses Gesetz erfüllt hat. Da sind keine Forderungen mehr im Raum, wo ihr Gott irgendetwas beweisen müsstet, um irgendwie diese Gunst Gottes erreichen zu können, sondern in Christus wurde dafür bezahlt und ihr seid gerecht vor Gott. Ihr steht jetzt unter dieser Gnade. Was ist diese Gnade? Ganz kurz, es ist dieses unverdiente Geschenk der Versöhnung mit Gott, das ihr persönlich in eurem Leben angenommen habt. Ihr lebt mit Frieden mit Gott, in diesem Bewusstsein, ihm alles zu verdanken. Christus hat das Gesetz für euch stellvertretend erfüllt und uns die Möglichkeit damit gegeben, gerecht und heilig vor diesem Gott stehen zu dürfen. Der Gläubige ist der Sünde gestorben, so sagt es hier Vers 14, und er hat den Heiligen Geist bekommen, diesen Geist Gottes als Kraftquelle jetzt, diesen Forderungen, obwohl ihr nicht mehr unter diesem Gesetz steht, aber trotzdem den Forderungen Gottes jetzt in eurem Leben nachzugehen und seinen Willen zu suchen. Ihr habt diese Kraft dazu bekommen. Und eins hier, worauf ich noch eingehen möchte, ist, nicht dieses Gesetz treibt uns jetzt an, unser Leben diesem Jesus zu widmen, sondern diese erlebte Gnade. Im Bewusstsein, dass wir ihm alles zu verdanken haben, im Bewusstsein, dass wir diese Gnade, dieses unverdiente Geschenk erleben dürfen, Das sollte uns antreiben im Leben zu sagen, Jesus, ich habe dir alles zu verdanken, ich liebe dich und ich möchte das tun, was du von mir möchtest. Diese Gnade sollte uns dazu motivieren und nicht Furcht vor irgendeiner Strafe, wenn wir dies oder jenes nicht einhalten. Das möchte ich euch ganz persönlich, aber uns allen mitgeben, dieses Leben zu sehen und dieses Leben zu leben. Das, was ihr heute in der Taufe bekannt habt, in eurem praktischen Leben umzusetzen. Ja, kurze Zusammenfassung. Paulus fordert uns hier heraus, alle, über dieses Leben nachzudenken. Paulus fordert uns darüber nachzudenken, wer wir in Christus sind, was das für eine Konsequenz für unser Leben hat und erinnert uns daran, dass unser Antrieb, unsere Motivation diese Gnade Gottes in unserem Leben ist und dass die Sünde in unserem Leben nicht mehr herrscht, sondern Christus und diese Liebe zu ihm. Ich wünsche uns allen Gottes Segen dabei. Möge Gott uns Kraft und Mut geben, immer wieder dieses Leben zu sehen in unserem Leben und danach zu trachten, das in unserem Alltag umzusetzen. Aus Gnade, aus Liebe zu ihm, weil wir wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich, für Christus zu leben. Es ist das Beste, was uns hätte passieren können. Damit möchte ich abschließen. Gottes Segen euch.